Wie Walter schon verraten hat, ja, das stand auch auf der Einladung, reden wir in diesem Jahr, in diesen Reformationstagen von der Heidelberger Disputation, die vor 500 Jahren stattfand. Eine Disputation, das ist ein Streitgespräch. Und zwar war das zur Zeit Luthers eine ganz normale Sache, dass solche Streitgespräche geführt wurden, nämlich unter Gelehrten. Diese Streitgespräche waren sogar formalisiert, die hatten einen gewissen Rahmen, die genau eingehalten wurde. Eine Partei, die legte zuerst Thesen vor, über die gesprochen werden soll, und diese Thesen wurden dann vorgetragen im Gespräch. Die gegnerische Partei, die brachte dann Argumente gegen diese Thesen vor, und schließlich durfte dann die befürwortende Partei, die erste, noch einmal sich verteidigen, diese Thesen noch einmal verteidigen. Mit diesem Ablauf wollte man erreichen, dass man die eigenen Argumente schärfen konnte. Ja, an den Argumenten der Gegner konnte man die eigenen Argumente schärfen, und vielleicht musste man auch umdenken, vielleicht musste man sich überzeugen lassen wegen den Argumenten des anderen. An den Universitäten wurden darum solche Gespräche durchgeführt, um die Erkenntnis zu fördern und der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Das war eine ganz übliche Sache, so wie wenn heute Bücher geschrieben werden oder Artikel im Internet veröffentlicht werden, wozu etwas Stellung genommen wird, und dann spricht da jemand dagegen ein. So hat man sich früher getroffen. Es gab noch kein Internet, sondern erst ein Buchdruck. Man hat sich getroffen, um darüber zu sprechen. Im Jahr 1518 wurde also Martin Luther beauftragt, eine solche Disputation, ein solches Gelehrtengespräch vorzubereiten. Es war das Gespräch, über das wir heute reden. Um zu verstehen, was damals verhandelt wurde genau, beginnen wir diese Vortragsreihe mit ein paar einleitenden Worten. Ich lege den geschichtlichen Hintergrund dar, wie es zu dieser Disputation kam, welche Gedanken, Absichten und welche Ziele das davor lagen. Ich gebe einen Überblick über die Themen, die da in diesen Thesen, die Luther verfasst hat, drin aufgeführt werden, und schließlich, Walter hat das schon angetönt, ein Hinweis auf die Auswirkungen von diesem Gespräch. Also, zuerst, wie kam es zu dieser Disputation? Das Dokument, mit dem wir uns heute beschäftigen, das war nicht das erste Dokument von Martin Luther. Viel bekannter sind die 95 Thesen zum Ablasswesen. Darüber haben wir letztes Jahr gesprochen an diesen Reformationstagen. Luther hat sich dort gewehrt gegen die Art der Buße, die in der römischen Kirche gepflegt wurde. Nun hat dieses Dokument, das ja auch geschrieben wurde, in gleicher Absicht, Martin Luther hat es geschrieben und veröffentlicht, damit es ein öffentliches Lehrgespräch darüber geben kann. Aber da ist nichts zustande gekommen. Scheinbar blieb dieses Dokument unbeachtet. Sogar sein Bischof, er hat diese Thesen seinem Bischof gesandt, der hat nichts reagiert, gab keine Antwort, hat kein Gelehrtengespräch organisiert. Das wäre eigentlich üblich gewesen, wenn er von einem Professor, Luther war Professor an der Universität, wenn er von einem Professor so ein Thesenpapier bekommt, ja, dann wäre das üblich gewesen. Das hat der Bischof nicht getan. Er hat aber etwas anderes getan. Er hat den Papst informiert. Und der Papst hat dann nun gelesen, was dieser Mönch und Professor aus Wittenberg schrieb. Er schrieb unter anderem, dass der Papst ganz bestimmt nichts davon wisse, was die Ablasshändler so im Land draußen treiben. Wenn er das wüsste, wenn er davon wüsste, dann hätte er sicher sofort Einhalt geboten. Nun war der Bischof von Rom im Bilde, aber er hat nicht Einhalt geboten, die Ablasshändler zurückgerufen, sondern er hat sich vielmehr Sorgen gemacht um diesen Augustinermönch, der sich da so viel Mühe gemacht hat und offensichtlich ein wenig verwirrt war über die Lehre der römischen Kirche. Der Papst war der Meinung, dass dieser Brand, der da in Wittenberg angesteckt wurde, dass der schnell zu löschen sei. Er ist noch nicht so groß, da ist ein Mönch und man kann ganz bestimmt einfach mit dem reden, ihm einige Dinge erklären und dann kommt das schon wieder gut. Dann gibt es wieder Ruhe in der Kirche. Er hielt diesen Augustiner, Eremiten, Luther für einen intelligenten Mann und darum kann man das sicher erklären, was die Lehre der Kirche ist und wozu sie gut ist. Er beauftragte Johannes von Staupitz darum, diesen Brand zu löschen. Er war Ordensgeneral zu jener Zeit und eben der väterliche Freund auch Luthers. Im April 1518 fand das Kapitel, die Hauptversammlung der Augustiner in Heidelberg statt. Luther musste sowieso auf dieses Treffen kommen. Er war ja eben Professor an der Universität und hatte auch in der Kirche Aufgaben übernommen und wegen dieser Aufgabe musste er an diese Hauptversammlung kommen. Er wurde da nicht zitiert oder es war nichts Außergewöhnliches, sondern das war ganz natürlich. Besonders war, dass Staupitz nun ihn fragte, würdest du eine Disputation vorbereiten? Auch diese Disputation war nichts Besonderes. Jedes Mal so einem Generalkapitel fand so eine Disputation statt. Man bildete sich weiter, man lernte zu argumentieren und so. Das gehörte dazu. Nun fragte er Luther. Natürlich nicht ohne Hintergedanken, selbstverständlich, denn er hatte vom Papst die Aufgabe bekommen, für diesen Mönch zu sorgen, ihn auf den rechten Weg zu rufen. Und er dachte wohl, wenn nun Luther seine Thesen vortragen kann, dann können alle anderen Doktoren ihn belehren. Und er wird es einsehen und damit wird er zur Ruhe kommen. Martin Luther nahm selbstverständlich diese Anfrage seines Vorstehers gerne an. Man kann sich das vorstellen, er hat sich schon lange gewünscht, mit den Theologen ins Gespräch zu kommen. Es wurde ihm verweigert, er wurde totgeschwiegen und jetzt endlich kann er über die Dinge reden, die ihm schon lange unter den Nägeln brannten. Die Vertreter der Kirchen wussten allerdings nicht, dass ihr Wittenberger Bruder seit der Veröffentlichung der 95 Thesen nicht etwa untätig geblieben war. Er hat sich weiter Gedanken gemacht. Unter anderem hat er schon im Februar begonnen, ein Papier zu schreiben, neue Thesen, 28 theologische und 12 philosophische Thesen hat er zusammengetragen und er legte jetzt zur Diskussion nicht diese 95 Thesen vor, zum Ablasshandeln, sondern neue Thesen. Der zweite Teil dieser Thesen, die philosophischen Thesen, die sind nicht so bekannt. Luther beschäftigt sich darin, wie man Erkenntnis gewinnen soll. Sie sind nicht so bekannt, auch weil es keine Zeit gab in Heidelberg auf diesem Kapitel noch darüber zu sprechen. Die Zeit war ausgefüllt mit den 28 theologischen Thesen, die heute bekannt sind und auch im Internet abgerufen werden können, überall. Und sie sind es auch, die die Kirche daraufhin prägten. Nun endlich hatte der Reformator die Gelegenheit und er nutzte sie. Nicht mehr, um etwas scheinbar Nebensächliches zu reden, natürlich war seine Kritik am Ablasshandel auch nichts Nebensächliches, sondern er sprach auch dort von der Buße, vom Glauben und Vertrauen auf Gott und dass die Werke den Menschen nicht retten können. Aber jetzt ging er direkt auf das Zentrum und arbeitete in diesen in diesen Thesen den Kern des christlichen Glaubens heraus. Luther ließ sich also von seinen Pflichten an der Universität in Wittenberg beurlauben und machte sich zusammen mit einem Ordensbruder und einem Diener nach Heidelberg auf. Nun, wir in der Schweiz haben nicht so die Distanzen, wir wissen, wie weit es etwa von Zürich nach Basel ist oder so, aber Wittenberg bis Heidelberg, das ist eine lange Strecke und diese drei gingen den meisten Teil zu Fuß, nämlich 350 Kilometer etwa bis nach Würzburg, waren sie jeden Tag unterwegs. Jeden Tag gingen sie hintereinander her nach der Ordnung ihres Ordens. Der schrieb nämlich vor, wenn ihr reist, dann geht ihr hintereinander her und zwar schweigend. So waren diese Mönche unterwegs und die ganze Reise, die dauerte etwa 8 Tage. Am Schluss wurden sie noch auf einem Karren mitgenommen. Auch das war nicht sehr komfortabel, die Reise, so wie ihr heute angereist seid, sondern wohl holprig und hart. Aber die Reise hatte ja ein Ziel und vor allem traf Luther unterwegs einige Leute, auch einflussreiche Leute, die ihn einluden, bei sich zu übernachten, mit denen er sprach. Und er merkte, dass viele von diesen Leuten ihm sehr wohlgesonnen waren. Seine Thesen, die inzwischen auf Deutsch übersetzt und überall verbreitet wurden, die haben eingeschlagen wie eine Bombe. Und die Menschen sprachen davon und waren interessiert und ermutigten auch Martin Luther. Alle diese Begegnungen, die wurden dem Reformator wohl zu einer sehr großen Ermutigung. Die ganze Reise, obwohl sie beschwerlich war, anstrengend und lang, war zum Schluss eine gute Vorbereitung für die Diskussion dann in Heidelberg. Eine zweite Begebenheit hat sicher Luther noch einmal gestärkt, das, was er erkannte in der Schrift, an dem festzuhalten. Wegen der Veröffentlichung der Thesen wurden viele Menschen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus auf Luther aufmerksam und auf seine Gedanken. Und als sie hörten, dass dieser Professor aus Wittenberg nun nach Heidelberg kam, da wollten sie ihn unbedingt sehen. Sie kamen ebenfalls nach Heidelberg zu dieser Disputation. Das wussten sie noch nicht, ob sie da hin können, weil das war eigentlich eine Versammlung, die im Orden gehalten wurde. Und tatsächlich merkte man bald, ja, wenn alle diese Leute dazuhören wollen, unter anderem war da Martin Luther, wir werden später noch von ihm hören, er war ja ein Dominikanermönch, also eigentlich so richtig hat er nicht zu diesen Augustinermönchen gehört, aber er wollte das auch hören, auch sehen, wurde dazu eingeladen und nun waren zu viele Leute für das Kloster der Augustiner in Heidelberg. Es gab keinen Platz für all die Menschen und darum wurde diese Sitzung, diese Disputation, dieses wissenschaftliche Gespräch an die Universität verlegt, an die Fakultät der Freien Künste. Da gab es mehr Platz und da konnten alle zuhören, auch die Studenten jener Fakultät und alle, die es hören wollten, in Heidelberg. Das seelsorgerliche Gespräch, das sich wohl Staupitz wünschte, wuchs zu einer Veranstaltung mit sehr viel Aufmerksamkeit. Und auch das musste wohl Martin Luther bestärkt haben. Ja, da gibt es Menschen, viele Menschen, die interessiert sind. Wir werden noch davon hören, welchen Eindruck er von der Versammlung hatte. Nun, der zweite Punkt, der Inhalt der Disputation. Die Thesen, die Martin Luther vorlegte, behandelten nicht wie vorgesehen den Ablass. Das hat eigentlich Staupitz und wahrscheinlich auch die anderen Mitglieder der Kirche gemeint. Ja, Luther wird das noch einmal besprechen, wie das mit dem Ablass war. Stattdessen sprach er in diesen Thesen über Lehrsätze wie der Mensch vor dem heiligen Gott gerecht werden kann. Es hat schon irgendwie etwas mit dem Ablass zu tun, mit der Buße, aber es ist mehr dahinter. Gerechtigkeit ist gefragt. Und dieses Thema, dieses stützt er auf zwei Säulen. Und er bildet einen Bogen in diesen Thesen über den Säulen. Zuerst spricht er vom Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes, das dem Menschen klar macht, dass er Gott nicht gefallen kann. Das ist der Anfang. Und zum Ende, seine Thesen schließt er mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die Unmögliches schafft. Am Anfang steht eine Unmöglichkeit, nämlich das Gesetz macht es unmöglich, Gott zu gefallen. Und am Schluss steht die Möglichkeit, die Liebe Gottes, die es schafft, dass der Mensch Gott gefallen kann. Auf diesen beiden Säulen ruhen alle diese Thesen. Und nun fragen wir uns, welche Steine setzte Luther nun als einen Torbogen über diese beiden Säulen? Es ist relativ schwierig, eine systematische Ordnung zu finden. Ja, Martin Luther war nicht so ein Systematiker, sondern er folgerte Dinge, eine These aus der anderen. Und ja, da ist es sehr schwierig, irgendwo eine Grenze zu machen. Und trotzdem möchte ich auf vier Punkte eingehen, die in diesen Thesen behandelt werden. Nur kurz, meine Nachredner werden dann einzelne Punkte daraus heute und auch nächsten Samstag noch vertiefen. Das Erste, worauf der Reformator zu sprechen kommt, ist das Gesetz und die Werke. Jeder Mensch sündigt und kann Gottes Gesetz nicht erfüllen. Gottes Werke kann er auch nicht tun, aber er kann Gottes Gesetz nicht erfüllen. Das Gesetz zeigt dem Menschen, dass er seinen Schöpfer nicht genügen kann. Es ist ein Trugschluss zu meinen, hält Luther fest, Gott hätte seine Gebote dafür gegeben, damit der Mensch sich selbst irgendwie gerecht erweisen könnte. Und das Zweite, was Luther festhält, ist der Wille des Menschen und die Freiheit. Weil der Wille des Menschen von der Sünde versklavt wurde, ist es ihm unmöglich, leisten zu wollen, was Gott von ihm fordert. Niemand ist frei, das Gute zu tun, das Gott beachten würde. Die Freiheit des Willens, die die Menschen doch so sehr betonen, kann sich deshalb tatsächlich nur auf irdische Dinge beziehen und können nicht Gottes Dinge, Gottes Herrlichkeit betreffen. Das, was vor Gott gilt. Das dritte wichtige Thema, mit dem diese Disputation auch bekannt wurde, das ist die Theologie der Herrlichkeit und die Theologie des Kreuzes. Die Menschen neigen nämlich dazu, sich eine Herrlichkeit zurechtzulegen, sich selbst herrlich zu machen, vor Gott und vor anderen Menschen. Wir möchten gerne Großes leisten, das von der Welt und von Gott anerkannt wird. Und darum sind wir auch so davon aus, dass unsere Werke irgendetwas vor Gott gelten. Das wahre Christentum aber, so Luther hofft, aber auf den gekreuzigten Heiland. Er, von dem es heißt, dass an ihm keine Herrlichkeit ist. Gerade in dieser Schwachheit, sagt er, gerade durch diese Schwachheit wird der Sünder zur Vergebung und zur Gerechtigkeit geführt. Und das vierte, der vierte Stein, den Luther einsetzt in seinen Torbogen, das ist Werke und Gnade. Nicht menschliche Werke, sondern Gott schenkt Glaube und rechtfertigt damit den Sünder. Luther hält fest, nicht der ist gerecht, der viel Werke tut, sondern wer ohne Werke viel an Christus glaubt. Darum ist der Mensch auf Erden zu jeder Zeit auf Gottes Gnade angewiesen, auf diesen Glauben angewiesen. Niemand kann in den Stand kommen, in den Stand erreichen, indem er sich das Heil verdient hätte, dass ihm das Recht gibt vor Gott, dass Gott ihn retten muss. Mit diesem Spannungsbogen zwischen Gottes Gesetz und seiner Liebe wandte sich der Reformator erneut also gegen die Theologie Roms. Jeder dieser Punkte ist ein direkter Angriff, ein direkter Widerspruch gegen die Theologie, die von der Kirche Roms verkündet wurde. Sie versprach den Gläubigen, also die Theologie Roms, sie versprach den Gläubigen immer noch, dass durch gute Werke, wie zum Beispiel der Kauf eines Ablassbriefes, das Heil rechtmäßig erworben werden könne. Während in den 95 Thesen zum Ablasshandel die Buße im Vordergrund stand, betonte nun Luther Gottes Gnade, sein Werk zum Heil der Menschen, das vollkommen ist und das der Mensch glauben soll. Damit stieß der Reformator tatsächlich zum Kern des Evangeliums vor, wie es in der Schrift offenbart wird. Und darum auch der Untertitel von unserer Konferenz: Kernpunkte des Christentums. Schließlich, was waren jetzt die Auswirkungen dieser Thesen? Was war das, die Auswirkung dieses Gesprächs? Was schaute da raus? Martin Luther trug also in Heidelberg seine Thesen vor, die er schon schriftlich vorgelegt hatte. Und wie es vorgesehen war, widersprachen ihm verschiedene Gelehrte, Doktoren, um genau zu sein, Doktoren wie er, widersprachen ihm. Die Verteidigung auf den Widerspruch leitete nicht Luther selbst, sondern sein Ordensbruder, der ihn begleitet hat, also Wittenberg Leonhard Bayer. Einige Wochen später schrieb Luther an seinen Freund Georg Spalatin: Die Herren Doktoren haben sowohl meine Disputation bereitwillig zugelassen, als auch so maßvoll mit mir gestritten, dass sie mir aus diesem Grund sehr wertvoll geworden sind. Denn obgleich ihnen die Theologie fremd schien, kämpften sie nichtsdestoweniger dennoch scharfsinnig und schön gegen sie. Ausgenommen einer, welcher der fünfte und jüngste Doktor war, der das ganze Auditorium zum Lachen brachte, als er sagte: Wenn das die Bauern hörten, würden sie euch mit Steinen bewerfen und umbringen. Die Disputation offensichtlich hat Luther nicht zum Umdenken gebracht, sondern ihn sogar noch gestärkt, wenn er sagt, diese Doktoren haben schön gekämpft und sind mir zum Nutzen geworden. Genützt hat es nicht, dass Luther abließ von seiner Sicht, sondern sie bestätigten und festigten ihn. Er wurde dank den Erwiderungen der Kontrahenten noch gewisser, dass er der Wahrheit des Evangeliums, wie es offenbart wird in der Schrift, auf der Spur ist. Aber dass die andere Seite den Gelehrten und Vertretern der Kirche, denen ging es ja gar nicht anders. Sie waren nicht beeindruckt von diesem Vortrag und diesem Gespräch. Sie konnten nicht überzeugt werden. Und darum hätte nun der Reformator sagen können: Na, schade, das Gespräch hat nun nichts genützt. Aber er war sich gewiss, dass dieses Treffen und dieses Gespräch nicht umsonst war. Im Brief am Spalatin heißt es weiter: Das ist meine außerordentliche Hoffnung, dass, so wie Christus zu den Heiden ging, als die Juden ihn verwarfen, dass so auch die wahre Theologie, welche von den mit Hirngespinsten angefüllten alten Theologen verworfen wird, auf die Jugend übergehe. Es war die Hoffnung, dass nun die jungen Leute das begreifen können. Ja, von den Alten kann man nichts mehr erwarten, die haben sich so eingewöhnt in ihre komischen Lehren. Aber die Jungen, die sollen das doch fassen. Und genau das passierte. Das war Gottes Vorsehung, dass da so viele Leute zusammenkamen. Es war Gottes Vorsehung, dass so ein Interesse war und dass alle Leute zusammenströmten. Gottes Vorsehung führte, dass da so viele junge Hörer, junge Studenten da waren. Wie zum Beispiel, ich habe ihn schon erwähnt, Martin Bucer. Er gehörte zu diesen jungen Leuten. Dieser berichtete ebenfalls einem Freund von der Heidelberger Disputation. Er schrieb, wie sehr auch unsere Hauptstreiter, also damit sind die Vertreter der Kirche gemeint, sich anstrengten, Luther aus dem Sattel zu heben, so vermochten sie ihm doch nicht einen Fingerbreit abzugewinnen. Und dann weiter, tags darauf hatte ich eine vertraute Unterredung mit ihm unter vier Augen und teilte danach ein bescheidenes, aber mit köstlichen Gesprächen gewürztes Mahl. Was ich auch fragen mochte, alles wusste er aufs Klarste mit mir auseinanderzusetzen. Bucer war begeistert über diesen Martin Luther, über seine Bibelfestigkeit, so heißt es noch zwischen diesem Text, wie klar und deutlich er auf die Schrift hinwies. Er war so begeistert und diese Begeisterung ließ den Dominikaner nicht mehr los. Schließlich, 3 Jahre nach diesem Treffen, trat er aus dem Orden der Dominikaner aus. Er wandte sich der evangelischen Theologie zu und wurde Reformator von Straßburg und unterhielt dort Kontakte zu Reformatoren und Theologen in ganz Europa. Calvin war in Straßburg, um auch noch zu lernen und hatte Treffen mit Martin Bucer. Er wurde ein Segen für ganz viele Menschen und für die Reformation in unseren Ländern. Neben diesem sehr bekannten Namen gibt es einige Namen, die uns nicht so bekannt sind. Ich werde nur 3 nennen und nur schnell sagen, woher sie waren, weil wir sind nicht aus dem süddeutschen Raum, aber Männer, die die Reformation im süddeutschen Raum geprägt haben, die waren alle auch dort auf dieser Disputation und bekamen den ersten Anstoß über das Evangelium der Gnade. Johannes Brenz, der in Schwäbisch Hall und Stuttgart wirkte, Martin Frecht aus Ulm und Theobald Billikan, der in Nördlingen seinen Dienst begann. Sie alle waren große Förderer, wichtig damals im süddeutschen Raum für die Reformation. Luthers Ahnung, sie wurde Wirklichkeit. Die Disputation in Heidelberg war ein Anstoß für viele junge Anstoß, nicht etwas Böses, sondern ein guter Anstoß. Für viele junge doch selbst die Wahrheit zu suchen und selbst das Evangelium kennenzulernen und auch das Evangelium zu verkündigen. Es gab vermutlich damals viele Leute, die das Evangelium kannten und auch sich bewusst waren, dass das Heil in Christus zu finden ist, aber sie trauten es sich nicht zu sagen, wie dieser Martin Luther, der frei und offen dazu stand, vor seinen gelehrten Doktoren. Aber nach diesem Vorbild haben sie sich aufgemacht und ebenso gepredigt. Sie setzten ihr Leben sogar dafür ein, Menschen vom Irrtum zu befreien. Wo sie hinkamen, verkündigten sie, dass der gnädige Gott Sünder mit Gerechtigkeit beschenkt. Was sollen wir heutzutage erwarten? Erwarten von diesem Dokument, von diesem Schreiben, von diesen Themen, über die wir heute noch mehr hören werden? Ja, ich hoffe ebenfalls auf eine Jugend, die sich auf die Suche nach dem Evangelium und der Wahrheit der Schrift macht. Nicht nur auf eine Jugend, sondern auch auf die ältere Generation. Gott möge es bewahren, dass wir so wie damals so gefasste, feste Theologen werden oder unser Glauben fest wird und wir das gute Evangelium vom Heiligen Christus nicht mehr erfassen können. Die RKWB der Schweiz veranstaltet diese Reformationstage, um wieder davon zu sprechen, was den Glauben von vielen stärkte und wie sie bereit wurden, gegen allen Widerstand an Gottes Gnade festzuhalten. Heutzutage herrscht nämlich wieder viele Ahnungen und Eindrücke in Bezug auf das, wer Gott ist und wie die Menschen etwas mit Gott zu tun haben können. Und deshalb brauchen wir ebenfalls wieder Anregung. Alt und jung müssen dazu motiviert werden, nach Klarheit zu suchen. Luther machte darauf aufmerksam, dass der Mensch seine Seligkeit nicht in seiner Hand hat. Gott schenkt sie ihm. Aus Gnade. Gottes Gesetz und Gottes Liebe, die dienen beide dazu, dass wir dieses Geschenk annehmen können. Ich wünsche mir, dass die Vorträge der Reformationstage für die Hörer und Leser eine Motivation genau da zu sein können. Das klare Evangelium wieder zu suchen, zu entdecken, daran festzuhalten und damit fest im Vertrauen auf unseren Herrn zu werden und den Mitmenschen um uns zu einem Segen.